Wir sind im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, ab Vers 9, heute Morgen. Wer von euch zahlt denn gerne Steuern? Gibt es irgendjemanden? Ja. Ist meistens nicht so unsere Lieblingsbeschäftigung, gell? Meistens versuchen so wenig wie nötig zu bezahlen. Da haben wir diese Computerprogramme, die uns dabei helfen, es möglichst zu reduzieren. Aber in unserem Land, die meisten von uns zumindest haben etwas von den Steuern, die sie bezahlen, haben auch einen Vorteil davon. Stell dir vor, es wäre anders, wenn deine Steuern einfach einkassiert würden, also das Geld würde dir weggenommen und du hast gar nichts davon. Du wirst einfach abgezockt. So war die Situation der Juden damals zur Zeit von Jesus. Die Juden waren unter der Herrschaft Roms und die Besatzungsmacht hat Steuern eingehoben und das meiste davon ist wohl eher nicht dem Volk zugute gekommen, sondern eher dem Kaiser in Rom und was er sonst so vorhatte mit seinen Kriegen und so weiter. Und entsprechend beliebt waren die Steuereintreiber bzw. die Zöllner damals. Die waren nämlich gehasst von den Juden. Die haben für die Besatzungsmacht gearbeitet, also die Römer haben dann Juden angestellt, um die Steuern einzuheben, weil die Römer haben sie sowieso gehasst. Und auf jeden Fall so ein jüdischer Zöllner, der konnte das ersteigern, das Recht, die Steuern einzuheben. Also diesen Job hat man durch Beziehungen und durch Ersteigerung bekommen. Und dann war das so geregelt, die mussten einen bestimmten Prozentsatz oder Zollsatz, Steuersatz einheben. Und dann hatten diese Zöllner das Recht, noch was draufzuschlagen für sich selbst, für sich als Bezahlung. Und viele von denen haben die Bevölkerung schlicht und einfach abgezockt und sind dabei sehr reich geworden. Könnt ihr euch vorstellen, dass die sehr beliebt waren, diese Menschen? Die waren verabscheut von dem Volk, verachtet, wurden als Verräter gesehen, waren ausgestoßen aus der Gemeinschaft, vor allem auch aus der religiösen Gemeinschaft. In Israel damals war das Wort Zöllner eigentlich gleichbedeutend mit Sünder. Und das letzte Mal haben wir gelernt, dass Jesus Gott ist, der Sünden vergeben kann. Und Matthäus, der Schreiber unseres Evangeliums, zeigt uns jetzt sich selbst hier als Beispiel. Er war nämlich so ein Zöllner. Hier haben wir seine Bekehrungsgeschichte. In Vers 9 lesen wir, als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Matthäus, Parallelstellen Markus Evangelium und Lukas Evangelium geben ihm den Namen Levi. Das heißt, wahrscheinlich war er ein Levit, das war der Stamm, der Gott im Tempel dienen durfte, aber statt Gott und seinem Volk im Tempel zu dienen, hat er den verhassten Feinden Israels gedient und hat sein Volk ausgebeutet. War ein Zolleinnehmer für den römischen Kaiser oder vielleicht auch für Herodes Antipas, den jüdischen König, der aber auch wieder für die Römer gearbeitet hat. Und was ich interessant finde, dieser Matthäus, wenn wir das Evangelium lesen, der hat ein unglaubliches Bibelwissen. Der zitiert so viel alttestamentliche Stellen und sagen, hey, das wurde hier erfüllt, was im Alten Testament geschrieben ist. Also ich gehe davon aus, dass er einmal ein religiöser Mann war, dass er zumindest religiös erzogen wurde. Aber dann ist vielleicht irgendwas passiert in seiner Biografie. Vielleicht war er ausgebrannt von seiner Religiosität, diese liberalen Theologen, die Sadduzäer auf der einen Seite, auf der anderen Seite die gesetzlichen Pharisäer mit ihrer Religiosität, alles äußerlich, diese ganzen Lasten, die sie Menschen auferlegt haben. Vielleicht hat er die Korruption gesehen und die Heuchelei im Tempel, in den Synagogen. Und irgendwann hat er vielleicht dann beschlossen, ich pfeife drauf. Ich wäre jetzt ein guter Materialist, ein Karrieremensch. ab heute lebe ich nur mehr für mich. Und dann hat er diesen Job, diesen lukrativen Job von den Römern angenommen und hat einfach begonnen, Kohle zu machen, Menschen auszubeuten. Wahrscheinlich hat er auch einen eher unmoralischen Lebensstil gelebt, zumindest werden wir sehen, dass er einige eher fragwürdige Freunde hatte. Und was ich interessant finde, wenn wir es mit den Parallelstellen vergleichen, im Lukas-Evangelium steht da, Jesus sah einen Zöllner. Das ist, was die religiösen Leute, die Juden damals gesehen haben, inklusive den Jüngern von Jesus, ja, oh, da war ein Zöllner und der war verachtet. Aber ich mag das hier im Matthäus-Evangelium, da steht, Jesus sah einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Ich glaube, das ist so Jesu Perspektive. Jesus sah nicht nur einfach einen Zöllner, Jesus sah einen Menschen, diesen Menschen Matthäus, und er sah ihn mit seinen Augen der Liebe. Wir sagen manchmal, Liebe ist blind, das stimmt überhaupt nicht. Eigentlich ist es umgekehrt, Liebe sieht mehr. Liebe sieht durch diese äußere Fassade, durch diese Oberfläche hindurch. Und Jesus sah diesen Menschen, wahrscheinlich einen relativ einsamen Menschen, einen leeren, desillusionierten, verlorenen Menschen. Wie siehst du andere Menschen? Wen siehst du? Siehst du den Zöllner oder den Penner oder den Ausländer oder den Verbrecher oder den Junkie? Oder siehst du den Menschen? Mensch, der Jesus braucht, der kaputt ist, weil er Jesus nicht kennt. Ist die Frage an uns, hast du das Herz eines Pharisäers oder hast du das Herz von Jesus für andere Menschen? Kann sich jeder von uns fragen, gibt es Gruppen, gibt es Menschen, die du persönlich nicht magst, die du verachtest vielleicht, für die du so eine Schublade hast? Die Ausländer, die Saarländer, ist ja fast synonym, gell? Die Beamten, die Charismatiker, die Männer, die Frauen, die Östis, genau, sind die Besten natürlich, gell? Die Sache ist, wenn immer du einen Menschen in so eine Schublade reinsteckst, dann tust du ihm eigentlich Unrecht an. Dann reduzierst du diesen Menschen auf seinen Beruf oder seine Rasse, seine Herkunft, sein Geschlecht. Und es ist nicht Jesu Herz. Nicht Matthäus der Zöllner, sondern Matthäus der Mensch. Der war so viel mehr als nur der Zöllner. Er war ein Sohn. Er war ein Ehemann wahrscheinlich, ein Vater, ein Mensch mit Sehnsüchten und Träumen, mit Begabungen, mit einer Persönlichkeit. Und Jesus hat ihn geliebt. Jesus war barmherzig. Der hat was anderes. Der hat mehr in ihm gesehen als die Juden. Und er wollte ihn gebrauchen. Seht ihr, die Juden hatten keinen Platz für einen Zöllner in ihrer Gesellschaft, in ihrem religiösen Leben, schon gar nicht im Reich Gottes und schon gar nicht im Dienst für Gott. Aber Jesus, seht hier, er hat ihn gerufen. Im Vers 9 lesen wir hier weiter, und er sprach zu ihm, folge mir nach. Wow. Matthäus, wenn auch sonst dich niemand will, ich will dich. Und ich glaube, der Matthäus war kein glücklicher Materialist. Es gibt keine glücklichen Materialisten. Die sind nie zufrieden. Rockefeller wurde mal gefragt, wann hast du genug? Und er sagt, na, immer mehr, bisschen mehr noch. Das ist die Geschichte von Materialisten. Ja, er war wahrscheinlich leer, er war hungrig nach mehr. Und sicher hatte der Matthäus von Jesus gehört. Von dieser Reinheit, dieser Liebe, dieser Freude, diesen Frieden, den die Menschen in Jesus gesehen haben, die Beziehung, die er mit Gott, dem Vater, hatte, und war sicher fasziniert von Jesus. Vielleicht hat er sich sogar gedacht, ich wünschte, ich könnte diesen Jesus kennenlernen. Jesus hat niemanden kalt gelassen. Ich wünschte, ich könnte ihn kennenlernen. Aber er ist dieser heilige Rabbi. Und wer bin ich? Ich bin der Zöllner, der Abzocker, der Sünder. Niemand will was mit mir zu tun haben. Ganz sicher will der Messias Sicher will Jesus nichts mit mir, dem Verräter, dem Abschaum zu tun haben, dem Sünder. Oder niemand sonst will was mit mir zu tun haben. Sicher will der heilige Mann nichts mit mir zu tun haben. Vielleicht denkst du ja so über dich. Vielleicht denkst du dir, ich bin der letzte Sünder. Ich trage Narben meiner Sünde in meinem Leben mit mir rum. Ich habe versagt, ich bin es nicht wert. Ich bin unbrauchbar für Jesus. Aber Jesus sagt, nein, ich will dich. Folge du mir nach. Nachfolge, das ist Jüngerschaft. Oh, Jesus, du willst mich? Ja, Matthäus oder Christoph oder Manfred, ich will dich, würde Jesus sagen. Folg mir nach. Geh mit mir, leb mit mir. Ich will dich. Hey, wow, das war eine Einladung, die war zu gut, um sie auszuschlagen. Und wir sehen hier diese radikale Reaktion von Matthäus. Wir lesen hier, er stand auf und folgte ihm nach. Matthäus hat sofort alles verlassen. Er hat sich radikal bekehrt in diesem Moment. Hat sein ganzes altes Leben hinter sich gelassen. Den lukrativen Job, den er hatte, ging nie wieder zurück und folgte Jesus. Genauso wie wir es bei Paulus sehen. Paulus, der gesagt hat, alles, was mir früher so viel wert war und so wichtig war, das ist ein Haufen Dreck für mich im Vergleich zu der Herrlichkeit, Jesus zu kennen. Und das Leben, das Jesus ihm gebracht hat, war es ihm wert, alles andere zurückzulassen. Und er stand auf und er ging mit ihm, blickte nie mehr zurück. Und hat Jesus, Matthäus, nicht wunderbar gebraucht, seine Gaben zu schreiben, sein Intellekt? Ja, hat uns ein ganzes Evangelium gegeben durch den Matthäus, durch den Zöllner, durch den Sünder. Wer hätte das gedacht? Matthäus 16, da sagt Jesus, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, das Ding, was er drehen will, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und sehen wir ganz sicher bei Matthäus. Matthäus selbst ist zu einem Gewinn geworden für uns alle, zu einem Segen. Wir sehen, und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, und damals sind sie gelegen, Orient heute noch, liegen bei Tisch auf Kissen und dann kann man direkt reinschaufeln. Siehe, da kamen viele Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Also der Matthäus, es geht hier um sein Haus, in dem sie waren, wissen wir aus den Parallelstellen, der schmiss hier eine Bekehrungsparty, hat seine Bekehrung zu Jesus gefeiert. Und er war reich, der konnte sich das leisten. Und er lud all seine Freunde ein, er wollte, dass seine Freunde auch Jesus kennenlernen. Das ist eigentlich das natürliche Herz eines Jüngers Jesu. Wenn du dieses Herz verloren hast, dann bist du wirklich geistig krank, dann musst du beten, dass Gott dir wieder dieses Herz schenkt, sein Herz für die verlorenen Menschen. Die religiösen Menschen, die wollten nichts mit diesen Menschen zu tun haben, die da zusammen waren. Die Freunde von Matthäus, das waren auch wieder andere Ausgestoßene. Wir lesen ja, die Zöllner und die Sünder waren da versammelt. Und das Coole ist, der Matthäus und seine Freunde und Jesus und seine Jünger, die hatten eine gute Zeit miteinander. Weiß nicht, was du für ein Bild von Jesus hast vor deinem inneren Auge. Ist Jesus so dieser strenge, ernste, kritische Typ? Oder kannst du das sehen, dass Jesus hier mit Sündern zusammensitzt und isst und lacht und Gemeinschaft mit ihnen hat, selbst mit Leuten, die nicht perfekt sind, die noch einmal bekehrt sind, die eigentlich gar nicht so wirklich zu ihm passen? Und versteht mich nicht falsch, Jesus hat nicht mitgesoffen, der hat auch keine schmutzigen Witze erzählt da an dem Tisch, der hat nicht mit der Magd geflirtet. Er war sündenlos, aber er war gerne mit den Sündern zusammen und er war Licht in der Finsternis. Er war der Doktor, der einen Hausbesuch gemacht hat bei Matthäus daheim. Und jetzt sehen wir wieder die andere Gruppe, die hier auftritt, diese Gruppe der Schriftgelehrten, der Theologen und der Pharisäer, dieser gesetzlichen Sekte, die alle kleinen Gebote und all diese Regeln, die die Schriftgelehrten sich ausgedacht hatten, die das halten wollten bis aufs i-Tüpfelchen. Und die haben den Jesus beobachtet wie die Geier. Das ist so typisch für gesetzliche Leute. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Und so beobachten sie Jesus und sehen, dass Jesus in das Haus von dem Zöllner hineingeht. Und dann sehen sie, wie noch diese ganzen anderen Sünder und Zöllner da auch mit reingehen, diese ganzen unkoscheren Gestalten. Und vielleicht hören sie, wie die essen und trinken und reden, vielleicht sogar singen miteinander. Und Essen in der Kultur damals hat bedeutet, eins zu werden. Was? Jesus mit den Zöllnern und den Sündern? Und für die gesetzlichen Pharisäer waren eigentlich alle Menschen Sünder, die nicht ihre strikten Regeln gehalten haben. Die haben sich so als die gerechte Elite gesehen, hey, wir sind die einzig wahren, die einzig treuen Juden. Und so das gemeine Volk, das waren so die Sünder, die haben sie so ein bisschen verachtet und gemieden und so ein bisschen runtergeschaut auf sie. Auf jeden Fall wäre ein Pharisäer niemals in das Haus eines Zöllners gegangen. Vers 11, und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, haben sich offensichtlich nicht getraut, zu Jesus persönlich zu kommen. Warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Also die brüskieren sich hier über Jesus. Wie kann euer Rabbi sich abgeben mit solchen Menschen, die betrügen und die fluchen und die saufen und die Ehe brechen und kiffen und sonst was, die einfach so zusammenleben oder sonst irgendwie perverse Dinge tun. Boah, sind die nicht furchtbar? Denken Christen manchmal auch so? Ich meine, wir nicht, aber andere vielleicht? Wir sollten nicht erwarten, dass Nicht-Christen sich wie Christen verhalten. Ich meine, warum sollten sie? Warum wundern wir uns und brüskieren uns über Leute, die Jesus nicht kennen, dass sie saufen und Drogen nehmen und perverse Dinge tun? Ich meine, was sollen sie sonst tun? Sie kennen Jesus nicht, sie haben leere Herzen. Und wir sind geschaffen für Gott. Und das Leben ohne Gott ist auf Dauer ziemlich unerträglich. Also, was sollen die tun? Frage ist, was tust du dagegen? Wenn wir super Heilige spielen und selbstgerecht und arrogant auf die anderen da runterschauen, das wird denen nicht wirklich helfen, oder? Die brauchen Jesus. Also, wie können wir sie zu Jesus bringen? Und das fängt an mit unserer Einstellung. Du kannst sie nicht zu Jesus bringen, solange du die Einstellung hast. Ich meine, wer will schon gerne mit jemandem zusammen sein, der ihn verdammt und der ihn verachtet? Geschweige denn, wer wird ihm zuhören? Niemand. Wir müssen zuerst Jesu Herz sehen, diese Liebe, diese Barmherzigkeit. Bevor die Calvary Chapel Bewegung starten konnte, musste Gott dem Pastor Chuck Smith erst sein Herz geben, sein Herz ändern für diese Hippies, diese Jesus People hießen die, nachdem sie sich bekehrt haben damals. Diese Typen, die damals in Kalifornien am Strand rumhingen mit langen Haaren und kaputten Klamotten, Drogen genommen haben, freie Liebe praktiziert haben, gegen die Werte ihrer Eltern rebelliert haben. Die meisten Christen damals haben gesagt, boah, meine Männer mit langen Haaren, das geht gar nicht. Und wie die leben. Alles relativ, was ist lang, gell? Was für Musik die hören, die Beatles und Rockmusik. Oh. Aber die Frau von dem Chuck Smith, die hatte ein Herz für diese verlorenen jungen Menschen. Und dann saßen die zwei in ihrem Auto, haben da geparkt am Strand, haben die beobachtet, die Hippies, und haben gebetet für sie. Haben da das Herz von Jesus für diese Menschen gewonnen. Und dann hat mal irgendwo eins ihrer Kinder, glaube ich, hat ein Hippie mit nach Hause gebracht. So ein Jesus-People, Jesus-Freak. Und viele damals haben geglaubt, hier ein Typ mit langen Haaren, kann der wirklich bekehrt sein? Geht das überhaupt? Aber der Punkt ist, nur weil dieses Ehepaar ein Herz für die Hippies hatten, konnten sie ihnen auch dienen und konnten sie erreichen. Und das Motto war damals dann, hey, komm, wie du bist. Und als ein Assistenzpastor von Chuck gesagt hat, hey, diese bloßfüßig, ungewaschen hier, können wir die doch nicht in den Gottesdienst lassen, weil die machen uns den Teppich schmutzig. Und wenn die da mit ihren Jeans, mit den Nieten da auf den Kirchenbänken sitzen, die zerkratzen uns die Kirchenbänke. Und Chuck ist da wirklich zornig geworden drüber und hat gesagt, wenn das das Problem ist, dann reißen wir den Teppich raus und schmeißen die Kirchenbänke raus. Darum kann es doch nicht gehen. Und es gab dieses Lied damals, Come, just as you are. Hear the Spirit call. Also komm, wie du bist, hör das Rufen des Geistes. Come and see, come believe, come and live forever. Also komm und seh und glaube und lebe ewig. Machen wir es persönlicher. Dürfen Menschen in unsere Gemeinde kommen, so wie sie sind, erstmal? Selbst wenn sie noch nicht sauber sind, wenn sie noch nicht bekehrt sind. Ich meine, hoffentlich. Oder gibt es in deinem Herzen irgendwo einen Riegel, den du irgendjemandem vorschieben würdest gerne? Gibt es da Menschen, denen du gerne sagen würdest, hey, du bleibst draußen. Du stinkst oder du bist irgendwie nicht koscher gekleidet oder wie du lebst. Das, denkt ihr, würde Jesus diesen Menschen die Türen öffnen? Ja, natürlich. Hey, wir sind im Krankenhaus. Notaufnahme weist nie sterbenskranke Patienten ab. Und wenn wir die Wahrheit wissen wollen, wir sind alle noch nicht wirklich gesund, gell? Wir sind alle noch im Heilungsprozess. Ich meine, wir möchten das gerne, wir möchten gerne Jesus ähnlich sein. Wenn du das nicht möchtest, dann bist du wahrscheinlich wirklich noch nicht Christ. Aber du darfst kommen, wie du bist. Und die gute Nachricht ist, du musst aber nicht bleiben, so wie du bist, sondern Jesus ist ein Heiler, ein Heiliger auch. Er ist ein Erneuerer, er ist unser Retter. Er ist unser Arzt und wenn du ihm begegnest, dann fängt er an, an unserem Herzen zu operieren. Mit seinem Skalpell, das haben wir hier, sein Wort, das Wort Gottes. Und er verändert uns und er macht uns Jesus ähnlicher und es geht hier gar nicht wirklich um Klamotten oder Haarlängen oder so ein Kram. Es war nur den Pharisäern wichtig. Es geht um ein heiles Leben und um einen heilen biblischen Lebensstil, der Gott ehrt. Und das ist sein Plan für dich. Du darfst kommen, wie du bist. Und dann darfst du dich von Jesus verändern lassen. Und das ist wunderbar. Jesus ist ein wunderbarer Arzt. Er stellt die perfekte Diagnose. Hier Sünde, Problem. Er hat auch die perfekte Therapie dafür. Und das Beste ist, er hat die Rechnung selber bezahlt. Es gibt keinen besseren Deal. Also komm zu Jesus, lass dich heilen, lass dir vergeben, lass dich reinigen. Lass dir ein neues Leben schenken. Und zu Jesus kommt man beginnt mit Umkehr, mit Buße. Also er operiert ja nur an Freiwilligen. Er zwingt uns ja nicht. Du musst Ja sagen dazu. Und Jesus hat zur Ehebrecherin gesagt, ich verdamme dich nicht, aber geh hin. Sündige nicht mehr. Ist eine Verheißung auch, ne? Geh hin, lebe heil, werde gesund. Ich will dich füllen mit meinem Geist. Ich will dich stärken. Ich will dir beistehen. Vers 12 lesen wir aber, als er, Jesus, es hörte, sprach er, nicht die Starken, die Gesunden, brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Wir. Geht aber hin und lernt, was es ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Das ist ein Zitat aus Hosea. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Warum ist Jesus nicht gekommen, um Gerechte zu rufen? Ja, es gibt gar keine wirklich Gerechten und für Selbstgerechte kann er nichts tun. Nichts. Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, wir müssen arm im Geiste werden, wir müssen demütig werden, wenn wir gerettet und wenn wir heil werden wollen. Die Bibel sagt uns an mehreren Stellen, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Und ich brauche viel davon. Und wie gesagt, wir sind alle mehr oder weniger krank. Das Witzige ist, manchmal denken die, die ein bisschen weniger krank sind, sie sind gesund. Und das Problem ist, dann gehen sie nicht zum Arzt. Und dann werden sie nicht heil. Also lass uns nicht Heilige spielen, irgendwo so mit aufgesetzten Masken. Gerade wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen, lass uns echt sein. Hey, bete für mich, ich kämpfe echt mit einem Problem. Ich brauche deine Hilfe, Bruder. Hey, ich hatte gerade Stress mit meiner Frau, könnt ihr für mich beten, Brüder? Lass uns echt miteinander sein. So werden wir heil und gestärkt und frei und gesund. Nicht, wenn wir unsere Krankheit verstecken. Das ist einfach blöd. Die Pharisäer waren so eine Gruppe, die haben gedacht, wir sind gesund, wir sind die Elite, wir sind stark. Und Jesus sagt, ich kann nichts für euch tun. Ich bin nicht für euch gekommen. Ich kann nichts für euch tun, solange ihr die Einstellung habt. Aber für die Kranken, die zu ihm kommen, kann er alles tun. Also wie siehst du dich heute Morgen? Siehst du dich als gesund, als der Übertrüber, besser als die anderen Christ? Oder siehst du klar, dass du selber noch krank bist und Gottes Wirken brauchst in deinem Leben, dass du noch nicht angekommen bist? Und hältst du Jesus diese unheilen Bereiche in deinem eigenen Herzen hin, diese unheiligen Einstellungen? Und deine Einstellung wird bestimmen, ob du ein Stück weit geheilter nach Hause gehst, verändert nach Hause gehst heute oder halt als derselbe alte Pharisäer, wie du gekommen bist. Jesus sagt zu diesen Pharisäern, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, nicht einfach Rituale. Ich will, dass du mein Herz hast, sagt Jesus, nicht, dass du einfach äußerlich irgendwie religiös bist. Er will uns nicht zu religiösen Menschen machen, er will uns zu heiligen Menschen machen. Zu heilen Menschen, die barmherzig sind, die liebevoll sind, die so sind wie Jesus. Die Pharisäer waren keine heiligen Menschen. Sie haben es gedacht. Sie waren selbstgerecht, nur in ihren eigenen Augen waren sie heilig. Aber ihr wisst, ihr könnt euch erinnern, im Kapitel 5 hat Jesus gesagt, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer und Schriftgelehrten weit übertrifft, dann könnt ihr keinesfalls in das Reich Gottes hineinkommen. Also Jesus will dein Herz heilen, deine Einstellung heilen. Nicht einfach, dass du Namenschrist wirst und ein Heuchler im Prinzip. Und es ist auch nicht attraktiv für die Menschen. Pharisäer sind nicht attraktiv für die Menschen. Jesus ist attraktiv. Er liebte die Sünder. Bei ihm haben sie sich angenommen gefühlt und wertgeschätzt gefühlt. Und dann, als er über den Vater und über das Reich Gottes und das Evangelium geredet hat, dann haben sie ihm zugehört und dann wollten sie Teil davon sein. Die Pharisäer und ihre Religion, die war überhaupt nicht attraktiv. Pharisäer waren eine relativ kleine Gruppe. Ist oft so mit den Gesetzlichen. Wir sind wenige, aber wir sind die einzig Wahren und die einzig Treuen. So, diese Einstellung. Ne? Also wie geht es den Menschen, die mit dir und mit mir in Kontakt kommen? Wollen sie wegen uns, wegen dem, was sie in uns sehen, Teil von Reich Gottes werden? Wollen sie zu Jesus kommen, weil sie dich und mich kennen? Oder eher nicht? Sehr abstoßend. Würden sie sich trauen, zu dir zu kommen mit ihren Sorgen und ihren realen Problemen? Weil sie wissen, dass du und ich, dass wir sie lieben werden und sie annehmen werden und sie begleiten werden auf dem Weg zur Umkehr und der Erneuerung oder hätten sie Angst, zu uns zu kommen, wie sie sind, weil sie befürchten würden, dass wir sie verdammen und schlecht über sie reden, irgendwie runterschauen, so wie die Pharisäer, sie ablehnen. Vers 14, jetzt kommt die nächste Gruppe. Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm, also von Johannes dem Täufer, und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht. Die waren schon mutiger, die sind persönlich zu Jesus gekommen. Warum fasten deine Jünger nicht, Jesus? Johannes, der Täufer, hat einen asketischen Lebensstil gelebt in der Wüste. Die Pharisäer hatten zweimal in der Woche einen vorgeschriebenen Fasttag, den sie halten mussten. Warum ihr nicht? Und was Jesus jetzt macht, er greift ein Bild auf, das Johannes der Täufer seinen Jüngern erzählt hat. In Johannes 3, da sind die Jünger des Johannes des Täufers zu Johannes gekommen und haben gesagt, hey Johannes, alle laufen zu Jesus, den du bezeugt hast, und sie waren so ein bisschen eifersüchtig. Die gehen alle in die andere Gemeinde und nicht mehr zu uns. Und Johannes hat ihnen geantwortet, ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, die Gemeinde Gottes, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Also Johannes hat dieses Bild von einer Hochzeit gebraucht und hat im Prinzip gesagt, ich bin der Freund des Bräutigams, ich bin der Trauzeuge, aber Jesus ist der Bräutigam. Und es ist richtig, dass der Bräutigam die Aufmerksamkeit bekommt, dass die Braut ihm nachläuft und nicht mir, seinem Freund. Und Johannes hat eigentlich seine Jünger, seine Lehrlinge auf Jesus hingewiesen. Es ist eigentlich ein bisschen komisch, dass die hier noch immer Jünger des Johannes waren oder sich so verstanden haben. Die hätten eigentlich schon Jünger Jesu sein sollen zu diesem Zeitpunkt. Aber auf jeden Fall, Jesus greift dieses Bild von der Hochzeit wieder auf, das ihnen vertraut war. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Also es geht hier um Fasten als Ausdruck von Trauer. Fasten hat noch viele andere Aspekte. Aber darum geht es ja, Trauer, Trauer über Sünde auch. Jesus sagt, jetzt ist nicht die Zeit, traurig zu sein und zu fasten. Es ist die Zeit, den Bräutigam zu feiern, der seine Braut abholt und sie heiratet. Alles hat seine Zeit. Jesus hat zu uns gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Ich bin bei euch. Was sagt uns das? Wir haben immer Grund, uns zu freuen. Der Bräutigam ist bei uns. Manche Christen laufen rum, als hätten sie gerade an der Zitrone gelutscht. Irgendwie so. Das ist nicht unbedingt ein gutes Zeugnis, glaube ich. Das ist nicht das, was wir in ihm haben, oder? Hey, wir sind erlöst durch ihn. Jesus ist hier, er ist bei uns, wir leben in der Gnadenzeit. Und versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, wir dürfen nicht trauern, wenn wir einen Geliebten verloren haben zum Beispiel. Oder wir müssen immer mit so einem künstlichen Lächeln rumlaufen. Nee, gar nicht, wir dürfen echt sein. Aber in allem sollte schon auch so eine tiefere Freude in unserem Herzen sein über Jesus, über unsere Errettung, sonst haben wir unseren Fokus verloren, wenn das nicht da ist. Hey, das ist die Realität, in der wir leben. Wir feiern Gottesdienst. Wir haben Abendmahl gefeiert. Wir haben es nicht irgendwie ertragen und so ernst und traurig. Hey, das ist geistlich, wenn wir ernst und traurig sind, dann sind wir wirklich geistlich. Nee, gar nicht. Paulus schreibt den Philippern aus dem Gefängnis und sagt, hey, ich freue mich. Freut euch mit mir. Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich euch, freut euch. Und Jesus gibt den Jüngern des Johannes jetzt zwei Bilder mit. Vers 16, niemand aber setzt einen Flicken von einem neuen Tuch auf ein altes Gewand, denn das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab und der Riss wird schlimmer. Also du flickst nicht deine alte Hose oder deine alte Jeans mit einem neuen Stück Stoff und nähst das dran. Weil wenn du das dann in die Waschmaschine machst oder die Mama in die Waschmaschine macht und heiß wascht, was passiert dann? Das neue Stück, das schrumpft und das Loch wird noch größer gerissen, weil dieses alte Material kann diese Spannung nicht ertragen. Das ist das erste Bild. Zweite Bild, auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche. Ihr wisst, neuen Wein, wenn neuen Wein in eine starre Flasche füllst und fest zuschraubst, was passiert? Riesensauerei, die Flasche platzt. Damals hatten sie keine Flaschen, damals hatten sie Schläuche, also Trinkbeutel, würden wir sagen, aus Leder, aus Ziegenleder. Und sie haben neuen Wein, der noch am Gären ist, der noch am Arbeiten ist, in neue Schläuche gefüllt, weil die waren noch flexibel, die konnten sich dehnen, wenn da dieser Gärungsprozess dann stattgefunden hat. Wenn du einen neuen Wein in einen alten Schlauch gefüllt hast, der schon gedehnt war bis an seine Grenze und der alt war, ihr kennt altes Leder, wird irgendwann mal spröde und brüchig. Wenn du da diesen neuen Wein einfüllst, dann passiert dasselbe wie mit der verschlossenen Flasche. Das Ding platzt und die Kinder haben eine Freude dran, so wie eine Wasserbombe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie weit wir gelesen haben. Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche und beide bleiben zusammen erhalten. Also eigentlich sprechen beide Bilder von derselben Wahrheit. Illustriert dasselbe Prinzip, dass das Neue stärker ist als das Alte und dass das Neue das Alte überfordert. Das Alte kann das Neue nicht halten. Und was hier gemeint ist, das Alte sind diese alten religiösen Traditionen der Schriftgelehrten und der Pharisäer und das Neue ist der neue Bund, ist das Wirken des Heiligen Geistes, das was Jesus gebracht hat. Jesus sagt mit anderen Worten, ich werde mein Reich, meine Gemeinde nicht auf euren alten Pharisäerstrukturen aufbauen. Ich werde mein neues Leben nicht in eure alten Schläuche füllen. Das passt nicht zusammen, das vermischt sich nicht gut. Ich werde was Neues schaffen, dass das Wirken des Heiligen Geistes tragen kann. Also neuer Wein in neue Schläuche. Ähnliches wiederholt sich eigentlich immer wieder in der Kirchengeschichte, dass irgendwo eine Erweckung aufbricht und ein neues Werk und dann, wow, Leben, super. Und dann fangen wir Menschen an, das alles in, und wir brauchen auch Strukturen, wenn es wächst, aber das alles zu kontrollieren und das Neue wird irgendwann alt und wird eingefahren und hey, früher war Kirchenmusik mit Orgel oder Klavier, das war total hip und modern und abgefahren, ne? Und dann wird es normal und eingefahren und das ist das, wie wir es machen und dann kommen plötzlich die Hippies und wollen eine Gitarre in die Kirche nehmen und sagen, na, das geht ja gar nicht, oder? Oder schon gar kein Schlagzeug. Oder so. Und der alten Gemeinde ist es zu steil, das Neue, was Gott tut. Weil jetzt bekehren sich plötzlich langhaarige Männer mit komischen Klamotten, die bloßfüßig rumlaufen, boah, die komische Musik hören und in die Gemeinde bringen wollen. Das geht ja gar nicht. Rockmusik in der Gemeinde, das ist zu steil für die alten konservativen Leute. Ich meine, wir sind ja eigentlich schon wieder sehr konservativ mit unserem Musikstil hier, gell? Was wäre, wenn jetzt die Jungen kommen und sagen, kommt, lass uns Hip-Hop-Lobpreis machen. Wie würde euch das gefallen? Könnten wir das ertragen? Mittragen? Und das sind oft riesige, yo, Bro, das sind oft riesige Konflikte in Gemeinden zwischen Generationen. Da geht es um Musikstile und Kleidungsstile und Sprache. Eigentlich völlig nebensächliche Dinge, wenn wir das große Bild betrachten eigentlich. Die Frage ist, sind wir flexibel genug, um was Neues zu tragen, vielleicht auch zu ertragen? Als die Älteren jetzt, ich rede mal jetzt zu uns Älteren. Wir müssen ein Stück weit flexibel sein und es tun, wenn wir die nächste Generation nicht verlieren wollen. Und oft sind diese Prozesse sehr mühsam. Manchmal ist es unmöglich, bestehende Organisationen, bestehende Strukturen zu verändern. Da gibt es immer Widerstände. Die Leute sagen, das war schon immer so. Haben wir schon immer so gemacht. So ist richtig. Weil wir haben das schon immer so gemacht bei uns. Okay. Dann ist es halt so. Der alte Schlauch, die alte Jeans. Aber dann finde ich persönlich auch gar nicht schlimm und finde es gut, wenn dann neue Gemeinden gegründet werden mit neuen Stilen, die das Neue, was aufbricht, tragen können. Ich meine, Gottes Wort, der Inhalt bleibt hoffentlich dasselbe, aber die Verpackung, das kann und darf sich ändern. Und es scheint so, dass Gott in jeder Generation neue Schläuche hat, um das Wirken des Heiligen Geistes aufzunehmen, neue Gefäße. Irgendwie kriegen wir Menschen das nicht so gut hin, flexibel zu bleiben. Weiß auch nicht warum. Je älter wir werden, desto unflexibler werden wir. Ist nicht nur mit den Knochen so. Und man kann es in der Kirchengeschichte beobachten, dass Gemeinden sterben und aussterben und zu unflexibel sind und dass neue Gemeinden und neue Bewegungen aufbrechen. Die Frage ist, ist es hoffnungslos? Sind wir verdammt, dass auch unsere Bewegung oder unsere Gemeinde verdammt ist, zu erstarren und unflexibel zu werden? Werden wir in 40, 50 Jahren so unflexibel sein, dass der Herr uns nicht mehr gebrauchen kann? Ich meine, ich hoffe es nicht. Wissen wir von euch dieses Buch, was da hinten im Regal steht, von Gail Irwin gelesen hat, der Jesus-Stil. In dem Buch macht er einen interessanten Vorschlag. Und zwar, jede religiöse Organisation sollte in ihrer Satzung den Passus drin haben, dass sich die Organisation nach 40 oder 50 Jahren auflöst und wieder von vorne anfängt. Und er sagt, es wäre deswegen gut, weil das würde verhindern, dass wir zu sehr in irdische Dinge investieren und nicht in Menschen. Und ihr wisst, im Reich Gottes geht es eigentlich darum, um die Menschen. Die Gemeinde sind die Menschen. Menschen zu lieben, Menschen zu dienen. Und es geht nicht um Gebäude, Organisationen, Strukturen. Diese Dinge sind da, um den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Wenn es umgekehrt wird, dann wird es eigentlich hässlich. Während meiner Studienzeit, meines Soziologiestudiums, habe ich mich ein bisschen mit Organisationssoziologie beschäftigt. Und eine Erkenntnis da ist, dass Organisationen oder Institutionen sich verselbstständigen. Die haben einen Selbsterhaltungstrieb, diese Organisationen, tendieren dazu, sich selbst zu erhalten. Und die Organisation kann zum Selbstzweck werden, zu einer Organisation um ihrer Selbstwillen, der Organisation willen. Und man kann das beobachten, es gibt Organisationen, die bestehen sogar weiter, wenn der ursprüngliche Zweck schon weggefallen ist. Suchen sich dann neue Aufgabenfelder oder irgendwelche neue Wege, um die Organisation am Leben zu erhalten. Klassisches Beispiel sind die kriegsversehrten Verbände. Haben sich gegründet, um Weltkrieg Opfern zu helfen. Ja, die sterben schon langsam oder sehr schnell mittlerweile alle aus. Aber jetzt gibt es diese Organisation und Angestellte und Positionen und Gebäude und das ist alles da. Und dann fangen diese Organisationen an, sich neue Aufgabenfelder zu suchen zum Beispiel, dass sie sagen, okay, nicht mehr die Kriegsversehrten, sondern die Blinden allgemein. Und das ist ja eine ganz gute Sache in dem Fall. Oder anderes Beispiel, gerade sehr aktuell, der öffentliche Rundfunk in Deutschland macht gerade so einen Prozess durch. Kann man ganz schön beobachten, der ist eigentlich gerade in der Krise. Der hatte seinen Zweck nach dem Krieg, aber mittlerweile hat sich die Welt verändert und es gibt so um die 650 private Programme, die eigentlich alle mehr oder weniger dasselbe senden wie die öffentlichen auch, also Seifenopern und Reality-Shows und alle spielen die besten Hits aus den 80er und den 90er Jahren. Und jetzt könnte doch der öffentliche Rundfunk, wenn er sagt, okay, wir denken mal serviceorientiert im Sinne der Öffentlichkeit, könnten die doch sagen, hey, das ist doch super, dass jetzt andere die Unterhaltung abdecken, die können das vielleicht sogar besser. Wir müssen auch nicht um diese teuren Fußballrechte konkurrieren, sondern wir konzentrieren uns jetzt auf das Nicht-Kommerzielle, auf Information. Wird auch immer schlechter, gell, eigentlich die Qualität. Ausgewogene Information gibt es auch im öffentlichen Rundfunk immer weniger. Also vor allem nicht auch, wenn es um bibeltreue Christen geht. Habt vielleicht mitgekriegt, dass jetzt Weihnachten am Schuhkarton wurde unlängst wieder drauf gehauen. Ne? Und da die Journalistin und dann wird irgend so ein liberaler Kirchenmensch interviewt und die sind sich alle einig, also missionieren ist ja total schlecht. Komischerweise von den Leuten, um die es eigentlich geht, da ist kein Vertreter da, die kommen nicht zu Wort. Aber missionieren ist schlecht. Warum eigentlich? Ja, Jesus hat mein Leben zum Positiven verändert. Er hat mich heil gemacht. Aber so läuft es. Oder wenn es um die traditionelle Familie geht, obwohl die meisten Menschen noch immer in einer ganz normalen Familie leben, sage ich mal, wenn das das Thema ist, dann wird voll drauf gehauen. Dann gibt es einen Vertreter, der sagt, hey, Familie ist cool und dann gibt es 10 andere, die denken, das ist total altmodisch und wir sollten eigentlich alle schwul oder sonst irgendwie freilebend und anders leben. Naja, aber ich wollte eigentlich gar keine inhaltliche Debatte hier anstoßen. Organisatorisch zu denken, der öffentliche Rundfunk könnte sagen, hey, es gibt so viele andere, die können das eigentlich auch ganz gut oder besser. Wir konzentrieren uns auf Kultur und auf Information und übertragen vielleicht Dokus und Bundestagsdebatten im Sinn der Demokratie. Und dazu braucht es dann eigentlich nicht ARD und ZDF. Wurde unlängst auch vorgeschlagen von einem Politiker, ne, ob man nicht einen einsparen könnte. Und dann gibt es ja noch ungefähr 90 andere öffentliche Fernseh- und Radio. Programme. Vielleicht würde ein oder zwei reichen. Und den Rest können wir privatisieren und dann können wir den Rundfunkbeitrag absenken von, weiß nicht, 210 Euro oder so im Jahr auf vielleicht 20 Euro. Wäre doch im Sinne der Öffentlichkeit, oder? Passiert das? Nee, natürlich nicht. Das Gegenteil passiert. Obwohl die Technik und die Produktion durch die Digitalisierung eigentlich billiger wird, steigt der Beitrag ständig. Und die schicken 2 Teams zu jedem Olympia-Event und Weltmeisterschaft von ARD und ZDF und die wechseln sich dann tageweise ab, ne, damit der Netzer und der Olli Kahn alle was sagen dürfen. Die verdienen dann auch ganz gut dran und die konkurrieren mit den Privaten um die Reichweite, um Werbekunden eigentlich, darum geht's, ne? Und alle senden eigentlich immer mehr denselben volksverblödenden Unterhaltungsschrott, sage ich mal, der zumindest laut biblischen Maßstäben in großen Teilen eigentlich zerstörerisch ist für die Seelen und nicht aufbauend ist. Die schönen Dokus gibt es dann meistens irgendwann ab Mitternacht. Aber ich wollte eigentlich gar keine inhaltliche Kritik. Das Organisatorische, was man auch beobachten kann, ist, der öffentliche Rundfunk drängt jetzt auf den Internetmarkt, online. Medien ist das große Schlagwort. Ist ja klar, weil das ist die Zukunft. In, weiß nicht, 10, 20 Jahren wird mit Funk nichts mehr sein, aber Rundfunk hat jetzt nicht unbedingt was mit online zu tun und da gibt es auch große Reibungspunkte mit Online-Medien und Tageszeitungen und so weiter und so fort. Aber die Organisation muss ja weiterleben, ne? Selbst wenn der Funk wegfällt, dann gibt es ja immer noch die Organisation. Genau, und deswegen wurde dann der Rundfunkzwangsbeitrag eingeführt für alle Wohnenden. Selbst die, die Net nutzen, also ich nutze zum Beispiel Net, habe gar keinen Fernseher, wäre trotzdem abgezockt. Also der Punkt ist, es geht nicht mehr um die Kunden, es geht nicht mehr um die Schäfchen sozusagen. Die Schäfchen werden zum Mittel, zum Zweck, um die Institution am Leben zu erhalten, um Jobs zu sichern. Luxusgehälter von den Intendanten, die mehr verdienen als die Bundeskanzlerin teilweise, oder Luxusrenten von Mitarbeitern, die nochmal 1600 Euro Betriebsrente dazu kriegen, zusätzlich zur gesetzlichen Rente und das im öffentlichen Rundfunk. Ich meine, davon kann der normale Beamte nur träumen, von solchen Privilegien und natürlich auch Versorgung von Altpolitikern. Googelt mal, was der Herr Beck heute macht. Da gibt es alle möglichen Verquickungen. Und immer mehr von den Ressourcen wird in die Struktur investiert und immer weniger ist dafür das Programm, für das, was man eigentlich machen wollte ursprünglich. Das ist auch so ganz typisch für Organisationen, wenn sie so in die Jahre kommen. Aber die Organisation, das ist die heilige Kuh, die darf auf keinen Fall geschlachtet werden. Also wenn ihr Politikern zuhört, darf man nicht anfassen. Geht gar nicht. Das Weiterbestehen der Organisation wird zum Selbstzweck. Und es geht dann eigentlich gar nicht mehr um die Hörer oder Seher, die Bürger, sondern es geht um die Organisation. Unsere Funktion ist, die Institution und die, die davon leben und die Institution benutzen, die es am Leben zu erhalten, das zu finanzieren. Also wir sind die Zahlschafe, das ist unsere Funktion. Und viele gibt es, die sagen, es reicht, ich will nicht mehr mitspielen. Aber es ist eine andere Geschichte. Mein Punkt ist, eine Tragödie ist es, wenn das in der Gemeinde Jesu passiert. Und passiert es? Ja, natürlich passiert es in den Kirchen oder in den Gemeinden. Sind da nicht ausgenommen. Der Ziel, der Zweck wird plötzlich die Institution, die Angestellten, die Gebäude und nimmer die Menschen, denen man eigentlich dienen wollte ursprünglich. Nimmer Menschen zu Jüngern Jesu zu machen, nimmer Menschen für Jesus zu erreichen. Und eigentlich das Ähnliche wie im Rundfunk auch passiert. Ne? Seichtes Unterhaltungsprogramm, um die Zahlschafe bei Stange zu halten, egal ob die jetzt gläubig sind oder nicht gläubig sind oder Jünger Jesu werden oder nicht, das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Hauptsache, sie drücken ihr Geld ab, damit die Institution weiterleben kann. Oder andere Version ist Kirchensteuer für alle mehr oder weniger. Ne? Also selbe Prozess, man versucht es auf eine breite Basis, um die Organisation am Leben zu erhalten. Ursprünglich sollte das ganze organisatorische, strukturelle eigentlich ein Werkzeug sein zum Wohl der Menschen. Aber es entwickelt sich dahin, dass die Menschen ein Werkzeug werden zum Wohl der Organisation. Und das sind leider reale Prozesse in dieser gefallenen Welt, in der wir leben. Und die Kirche Jesu ist davon nicht ausgenommen. Also das ist eine reale Gefahr für uns da. Wir müssen das im Auge behalten. Wir müssen diese Prozesse im Auge behalten. Deswegen rede ich wahrscheinlich viel zu viel darüber gerade. Aber lass uns ehrlich fragen, warum, wozu machen wir, was wir machen? Was ist das Ziel? Wer profitiert denn da jetzt gerade von dem, was wir da vielleicht machen wollen? Was ist meine Motivation? Ich hoffe, dass wir noch lange zumindest flexibel bleiben können. Ich glaube, dass Gott noch was tun will in Grünstadt und in der Pfalz und in Deutschland überhaupt und auf der ganzen Welt. Ich glaube, dass er uns gebrauchen will. Und ich bete darum, dass wir Flexibilität bewahren können, dass wir flexibel sind, ihm zu folgen, wo er uns hinführt und dass wir nicht irgendwie Gefangene von unseren Programmen und Strukturen und Organisationen und Gebäude und den ganzen Kram werden. Es gibt so einen alten Spruch in der Calvary Chapel, glückselig sind die Flexiblen, denn sie werden nicht gebrochen werden. Merkt euch den. Lebt danach. Gibt es einen Weg, flexibel zu bleiben, weich zu bleiben als Schlauch für Gott? Ja, es gibt einen Weg. Die neuen Schläuche damals, die neuen Lederbeutel, die waren teuer. Also was haben die Leute gemacht, um die geschmeidig zu halten? Sie haben sie in Wasser eingelegt. Dann wurden sie wieder geschmeidig. Was ist das Wasser geistlich gesehen? Einerseits das Wort Gottes, Epheser 5, das Wasserbad im Wort. Andererseits Wasser, oft ein Bild auch für den Heiligen Geist, das Wirken des Geistes. Also wie können wir geschmeidig und gesund und flexibel und all diese guten Dinge bleiben, indem wir regelmäßig im Wort Gottes baden und ansprechen lassen von Gottes Wahrheit. Da spricht er nämlich drum über das, was wirklich geht. Da lernen wir sein Herz. Und indem wir an Jesus dranbleiben, uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, dass wir sein Herz bekommen und bewahren, immer und immer wieder neu. Und so mit all diesen Dingen im Hintergrund, was in der Welt, auch in der Kirche abgeht, diese natürlichen Erstarrungsprozesse, lass uns danach streben, flexibel zu bleiben und an Jesus dran zu bleiben. Okay, jeder da, wo er am Dienen ist und wo er aktiv ist. Und wenn du merkst, oh, die Motivation ist jetzt mein Gehalt oder mein, was ich aufgebaut habe oder die Organisation, dann müssen wir wachsam sein und sagen, hier, oh, oh, das geht jetzt gerade in eine falsche Richtung. Wir sind da, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. So wie Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben für viele, nicht um bedient zu werden. Und so, Vater, wollen wir dich darum bitten, dass du uns Gnade schenkst, dass du uns auch Wachsamkeit schenkst in diesen Dingen, diesen Prozessen, in denen wir leben. Und ich möchte einfach um die Gnade beten, Vater, dass du unsere Herzen und auch uns als Gemeindeleib flexibel hältst, dass wir nicht erstarren, Herr, dass wir nicht vielleicht Leute wegdrängen, die du hierher bringen willst, oder uns verschließen gegen neue Dinge, die du verändern willst, Herr. Und wir beten, weil wir brauchen da deine Gnade, weil wir wissen, natürlich werden wir alle alte, starre Säcke oder Säckinnen, keine Ahnung, auch als Organisation erkennen wir das. Und Vater, wir wollen einfach um dein Gnadenwirken bitten. Halt uns nah an dir, halt uns nah an deinem Wort und nah an deinem Herzen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.